In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der Trainer von Austria Klagenfurt, Peter Pakul, zu Gast. Wir sprechen mit dem Erfolgstrainer über seine Vertragsverlängerung bei den Kärntnern. Was erwartet die Klagenfurter kommende Saison in der Bundesliga? Und natürlich sprechen wir auch über die Europameisterschaft 2020. Welche Erkenntnisse gibt es nach dem Auftaktsieg des österreichischen Nationalteams gegen Nordmazedonien? Und was ist für die Elf von Franco Foda am Donnerstag gegen die Niederlande zu erwarten?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 113.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Erfolgstrainer von Austria Klagenfurt, Peter Pakult. Hallo und herzlich willkommen und natürlich vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hallo, alle zusammen.
Ja, hallo Martin, hallo Fredl.
Grüß euch.
Servus, hallo, grüß euch.
Ja, zuerst einmal Gratulation an Sie, Peter Pakult, etwas verspätet zum Aufstieg mit Austria Klagenfurt in die Bundesliga, ist schon ein paar Wochen her. Und Gratulation natürlich zu Ihrer Vertragsverlängerung. Gestern wurde es bekannt gegeben, Ihr neuer Vertrag bei Austria Klagenfurt, der gilt für weitere 2 Jahre. Diese Entscheidung war abzusehen, trotzdem, man muss erst zueinander finden, sich einig werden. Wie hart waren denn die Verhandlungen?
Erstens einmal danke für die Glückwünsche. Für die doppelten Glückwünsche. Es war überhaupt kein Thema. Es hat, also zwischen Matthias Imhoff und mir war eigentlich schon vor Wochen alles klar. Okay, es hat sich jetzt ein bisschen hinausgezögert, weil natürlich andere Dinge natürlich auch jetzt im Vordergrund sind, Kaderplanung und so weiter. Und dadurch ist es jetzt relativ erst spät bekannt geworden.
Ja, wie Sie haben Sie eigentlich schon alles reflektiert, was da doch, ich sage mal, in relativ kurzer Zeit dann passiert ist. Ich meine damit, man hat sich erst am letzten Spieltag in der zweiten Liga für die Relegation qualifiziert gegen den SKN St. Pölten. Danach hat man die Niederösterreicher mit einem Gesamtscore von 5:0 besiegt. Wie viel wurde dann noch gefeiert, beziehungsweise wie haben Sie diese tollen Erfolge verarbeitet?
Im Nachhinein gesehen genauso eigentlich wie die Meisterschaft mit Rapid, relativ ruhig und relativ gelassen. Es war damals bei Rapid, wie wir Meister geworden sind, was auch schon sehr, sehr lange her ist.
2008.
muss man nicht betonen, das ist zu lang schon. dass ich damals auch überhaupt nichts gefeiert habe, ich mich gefreut. Und genauso war es jetzt nach dem zweiten Relegationsspiel mit Austria Klagenfurt. Die Spieler haben natürlich zu Recht ausgelassen gefeiert, im Rahmen der Möglichkeiten, weil es ja doch eine andere Situation gewesen. Aber für mich war eigentlich nach dem Spiel, ist schon wieder vor dem Spiel und vor allem, weil man halt errechnen hat können, dass es, so wie es mit Matthias ja besprochen war, dann weitergeht, war eigentlich schon der ganze Fokus wieder jetzt auf die neue Saison. Und man sieht ja, wie schnell das jetzt 3 Wochen Urlaub um sind. Jetzt haben wir heute Dienstag, es sind nur mehr praktisch 5 Tage bis zum Trainingsstart und damit ist für mich schon der ganze Fokus wieder auf die neue Saison ausgerichtet.
Ja, von Feiern war ja keine Rede, Entschuldigung, Peter.
Mit Feiern sehr wenig.
Von Feiern war ja keine Rede, Peter, wenn man gesehen hat, deine Reaktion auf die Bierdusche.
Skandal, muss ich sagen. vor allem, wenn es unerwartet ist, wenn es unerwartet kommt und dann kriegst du ein eiskaltes Bier drüber gelernt, die Hänsel sollen trinken, das ist doch schade um das Nahrungsergänzungsmittel. Nicht? Also 2x3 Liter kriegen ist ja, da hätten sie die Spieler, glaube ich, eher mit den einen netteren Abend machen können. Aber die Hirter Brauerei hat ein sehr, sehr gutes Bier, hat auch die Mannschaft auch da sehr, sehr gut beliefert, muss ich sagen. Die Spieler haben genug dann auch dementsprechend zum Trinken gehabt. Aber es war schon ein bisschen unangenehm, wenn da das Bier so rinnt und damit habe ich schon keinen Gusto mehr gehabt, überhaupt dann noch ein Bier zum Trinken, weil einfach so viel Ladung da drauf gekommen ist. Und gestunken habe ich natürlich wie eine Bierbrauerei.
Gerochen. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an die Hirter Brauerei. Die gute Verpflegung auch. Alfred, du hast bei uns hier im Podcast gemeint, du freust dich wirklich enorm, dass Peter Pakul in die Bundesliga zurückkehrt und mit ihm ein erfahrener Trainer, der schon für längere Zeit im Geschäft eben dabei ist, in die Bundesliga zurückkehrt. Kannst du das hier noch einmal genauer erläutern, warum das aus deiner Sicht so erfreulich und auch wichtig ist?
Zunächst einmal Gratulation von meiner Seite natürlich an den Peter. Ich kenne ihn natürlich
Danke,
schon
Freilo.
sehr lange. Wir haben 1981 zum ersten Mal gemeinsam auch bei einem Verein gespielt, damals noch beim Wiener Sportclub. Und seither sind wir natürlich auch im Fußball immer wieder auch dabei gewesen. Warum ich das gesagt habe, ist Folgendes. Erstens einmal wirst du sehr wenig Trainer finden auf dieser Welt oder zumindest in Österreich, die es geschafft haben, in der zweiten Liga Meister zu werden und in der höchsten Spielklasse Meister zu werden. Das schaffen nicht viele. Das ist etwas,
Warte, ich muss dich
das ist
korrigieren,
sozusagen.
entschuldigen, Frell, wir sind nicht Meister geworden. Meister ist Blau-Weiß Linz geworden. Wir haben nur die Relegation halt aufgrund der Statuten, was ihm da in Österreich gibt, haben wir den Relegationsplatz erreicht. Zu
Ja,
Recht auch.
genau. Das ist aber trotzdem Meister, weil wenn die Statuten so sind, wie sie sind, dann bist du halt als Dritter sozusagen Meister für mich. Also fertig, weil das ist alles sowieso ein Unikum, wie das bei uns abläuft. Gibt es das weltweit? Also man muss wirklich einmal wirklich genau überlegen, was man da in Zukunft machen kann. Jedenfalls ist ja scheißegal. Fakt ist, du hast es geschafft unter sehr schwierigen Bedingungen und bist auch mit Rapid Meister geworden. Das ist genauso schwierig. Also so gesehen, zweimal so große Erfolge, das muss man mal zusammenbringen, vor allem in dem heutigen Trainerumfeld. Und da meint, bin ich jetzt beim Thema, das Trainerumfeld ist eben so, dass vieles sich verändert hat im Fußball. Ja, also es zählt sehr wenig mehr Erfahrung aus früheren Zeiten, sowohl als Spieler als auch als Trainer, sondern heute ist es ganz wichtig, dass man die neuesten taktischen Varianten so erklären kann, dass man sie selber nicht mehr versteht. Also ich spreche also an auf jene Trainer, die vorwiegend arbeiten im neuesten Bereich mit allen möglichen Medien, von Videoüberwachung, Computeranimation bis zum was weiß ich alles. Das, was aber verloren geht, und das ist das, worauf ich immer hinweisen möchte, ist die Erfahrung, die ein Trainerauge hat. Und auf die wird mittlerweile in der Funktionärsebene nicht mehr Wert gelegt, sondern hauptsächlich wird Wert gelegt eben das, dass man adrett aussieht, schöne Worte mit NLP-Performance von sich gibt. Aber sonst, ja. Daher, danke, 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 danke.
Es freut
Ich
uns
möchte
sehr.
vielleicht ein bisschen was, ich möchte ein bisschen was vielleicht ergänzen, was der Frey letzter gesagt hat. Wenn man sich gewisse, sage ich, Positionen in der Wirtschaft und so weiter anschaut, da sitzen auch keine 30-Jährigen. Das hat nichts mit den neuen Kollegen zu tun. Also absolut, ist gar keine Frage. Aber was uns abgesprochen worden ist, diese plus 50 Trainer, sage ich jetzt einmal so, wird praktisch abgesprochen, der Umgang mit den Spielern, dieses, was der Frell jetzt auch meint, vielleicht diese ganzen taktischen Konzepte und so weiter und so fort. Nur wenn ich schaue, auf der ganzen Welt mich umblick, es sind doch nur immer plus 50 oder über 50 oder vielleicht sogar über 60 Menschen an Spitzenpositionen, was Konzerne führen und so weiter. Dass der natürlich seine Mithelfer hat, ist auch klar. Nur im Fußball hat sie vor einigen Jahren halt ist halt eingebrochen, dass quasi halt alles, was jünger ist wie 40 und so weiter, auf einmal die besseren Trainer sind. Ich würde nicht einmal sagen, die besseren Trainer, sondern halt man kommt mit neuen Methoden. Der Unterschied ist halt nur immer, es wird 11 gegen 11 noch immer gespielt. Das hat sich noch immer noch nicht geändert. Was sich vielleicht auch geändert hat, ist die Ansprache an den Spielern. Und ich glaube schon, dass ein Trainer, der was U50 ist, oder vielleicht sogar eins schon weiter, vielleicht 60, von der Erfahrung und den Umgang mit der Sprache vielleicht doch noch was außerkitzeln können von Spielern, was vielleicht die anderen nicht können. Es ist ganz klar, ich bin auch so, ich bin auch mit damals, glaube ich, knapp 42 oder 43, bin ich auch damals Cheftrainer geworden, was habe ich für Deutsch jetzt? Mit 42, 43 bin ich damals Cheftrainer von 1860 geworden. Was auch, wenn man das mit heute gleichsetzt, ja auch ein alter, aber jung, sogenannte neue Generation. Aber wenn ich damals geschaut habe, wer meine Gegenkontrahenten waren, das war Ottmar Hitzfeld unter anderem, Kurt Jara, damals beim Hamburger SV, alles Leute, Felix Magath, alle, die was um ein Weihhüter geworden wie ich. Also ich bin auch damals zwar mit den alten Cheftrainer geworden, aber trotz allem sollte man nicht vergessen, dass man sich auch dementsprechend in die Jahre noch weiterentwickelt. Und wenn man dann manche Vereinsvorstände oder Präsidenten dann immer hört und man sagt, ah, der ist ja schon über 50, na ja, dann, es tut irgendwie wo auch weh, weil man hat ja nichts, im Endeffekt war das bei mir so, dass ich bis jetzt in meiner Karriere oder in meinem Leben nichts anderes gemacht habe wie Fußball. Und da eigentlich immer von der Erfahrung gelebt habe, wo ich Spieler war und auch was ich als Trainer mitgenommen habe. Und es wird, glaube ich, wenig Trainer geben, die was dir das auch zutrauen, das, was ich mir zugetraut habe, auch wenn es belächelt wird. Es ist jetzt jahrelang belächelt worden, dass ich halt auf Stationen wie Serbien, Albanien, Montenegro, ja, weil ich noch immer diesen Spruch in mir habe, den was mein leider früh verstorbener Freund Alfred Riedl gesagt hat, der hat gesagt, bevor dass ich daheim sitze und Daumen trage, gehe ich halt lieber woanders hin. Und Alfred Riedl hat es eigentlich richtig gemacht. Er hat dann das gemacht, als er gegangen ist, Palästina, wenn man das alles aufzählt, Indonesien, Vietnam und Thailand und so weiter. Aber er wollte das machen, was ihm Spaß macht. Und das wurde auch dementsprechend der Erfahrung gemacht. Und genauso ist es bei mir. Ich habe in meinem Sportlerleben, in meinem Spielerleben, in meinem Trainerleben einfach das gemacht, was ich gerne machen tue. Und Gott sei Dank hat sich das noch einmal, hat sich ein Verein jetzt getraut, dieses zu machen, eben mit Austria Klagenfurt. Und wir sind dadurch auch belohnt worden. Aber ich weiß ganz genau, das Fußballleben ist sehr, sehr schnelllebig und das kann schnell wieder in die andere Richtung losschlagen. Aber ich bin froh und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass ich diese Chance bekommen habe, eben nicht um den Leuten was zu beweisen. Martin, du weißt ja selber, man wird dann als Journalist, fragt man dann diese Frage, sind sie jetzt Genugtuung oder sonst irgendwas? Nein, keine Genugtuung, sondern es ist einfach, das macht mir Spaß, das hat mir Freude bereitet und ich habe es Gott sei Dank Austria Klagenfurt zurückzahlen können und ich freue mich natürlich auf die neue Saison.
Zum Thema Alter mit Trainern wollte ich eigentlich trotzdem nur ergänzen, weil der Eindruck ja entsteht, dass es national und international so ist, dass eben jüngere Trainer immer mehr im Mittelpunkt stehen. Das ist sicher richtig, aber wenn ich mir die kommende Bundesliga-Saison in Österreich ansehe, das sind 8 von 12 Bundesliga-Trainern über 50. Und wenn ich jetzt Silberberger und Schopp noch hinzuziehe, Silberberger 48, Schopp 47, also fast 50. Eigentlich hast du dann nur mit Ilzer Anfang 40 und mit Jeißle bei Salzburg 33 zwei wirklich, sage ich einmal, jüngere. Also vielleicht ist es auch so, dass schön langsam auch wieder eine andere Entwicklung zu sehen ist.
Ja, das würde mich auch freuen, weil es spricht ja die Erfahrung, es geht ja auch um gewisse Erfahrungswerte. Wie gehst du, nehmen wir nur jetzt diese beiden Relegationsspiele her. Baumi ist natürlich auch, Baumi glaube ich ist 55 oder 56, aber also nicht so weit von mir jetzt entfernt, aber ich glaube schon, dass vor allem in solchen Spielen doch irgendwo ein Trainer, der was schon eine gewisse Erfahrung hat, ganz anders reagiert auf die Spieler und auch Spieler ganz anders anfassen kann, als vielleicht wie ein jüngerer Trainer. Dass natürlich die Zeit nicht stehen bleibt und dass jüngere Trainer nachkommen, das ist doch selbstverständlich. Also da soll man mich hoffentlich nicht bitte falsch verstehen. Also es ist ganz normal, dass junge Leute nachkommen mit neuen Ideen, mit neuen Erfahrungen und so weiter. Aber im Endeffekt geht es nur immer darum, wie führt man eine Mannschaft, wie kann man eine Mannschaft dementsprechend in die richtige Richtung, in die richtige Bahnen führen. Das nicht immer glaubt, ist auch klar, aber im Endeffekt ist einfach, spricht doch eine Erfahrung auch immer für einen Trainer.
Ich muss mich jetzt nochmal einmengen, ja. Bitte. Wir sind die eine Seite jetzt, die wir besprechen, die Trainerseite. Die andere Seite ist die Spielerseite. Und ich bin doch sehr wohl der Auffassung, dass die heutige Spielergeneration, wenn man das so sagen mag, salopp, die brauchen trotz allem auch das Pendant, nämlich so eine Trainergeneration, die sie unter Anführungszeichen verstehen. Was sozusagen die plus 50 Trainer nicht oder sehr wenig mitkriegen, ist, diese Spieler leben in einer völlig anderen Fußballumgebung, als wir es getan haben. Erstens, die Ausbildung meistens auch über Akademien. Was dieser Akademiefußball mit sich bringt, haben wir gestern gesehen bei Spanien gegen Schweden. Brotlosigkeit, dass die Tür nicht zugeht. Die ausgebildeten Akademiespieler sind ein Raub. Das ist das eine. Zweitens, dass die neuen Medien, wie sogenannten sozialen Medien mit dem, wie die alle heißen, das Kommunikationsverhalten der Spieler vollkommen verändert, ist auch klar. Drittens, diese Spieler sehen sich selber schon im Fernsehen. Das war zu unseren Zeiten ja maximal ein 3-Minuten-Bericht im ORF. Und auch später noch heute. Genau, und noch schwarz-weiß. Und heute sind diese Spieler auf denselben Sender, Gott sei Dank bei Sky, bei der auch gezeigt wird Real Madrid oder Barcelona und Bayern München. Und sie glauben, sie gehören alle auch zu diesem großen, zu dieser Familie, möchte man fast sagen, zu dieser Fußballerfamilie. Es entsteht dadurch ein vollkommen falscher Eindruck, weil letztlich bleiben sie noch immer diese Spieler, die sie sind, weit weg vom wirklichen Fußball. Das möchte ich so wirklich anmerken. Also die neue Spielergeneration hat mehrere Rucksäcke, die sie mit sich schleppt. Unser Rucksack ist ganz klar das Alter und dass man eine Kommunikation mit dieser Spielergeneration sehr schwierig bis fast gar nicht herstellen kann. Das ist auch ein Makel, den wir Trainer haben, und so gesehen verstehe ich auch manchmal die neuen Funktionärsgeneration, die ebenfalls schon in diesem Umfeld auch groß geworden ist, für die ist das eine Selbstverständlichkeit, und die dann sagen, gut, 50 plus kommt nicht in die Tüte, lieber einen, der so wie Jeißle 33 ist und das alles so versteht, wie wir es auch verstehen.
Ja, und im Endeffekt gibt es junge und ältere Trainer, aber es gibt gute und vielleicht schlechte.
Es geht um gut und schlecht, aber das weiß aber, der Fredl sagt das jetzt ganz richtig. Auch ich sage jetzt auch dieses neue Funktionärswesen und alles. Da geht es jetzt nicht um das, ob der gut oder schlecht ist, sondern oder erfolgreich, nicht erfolgreich. Da geht es wirklich, muss man wirklich sagen, auch altersmäßig. Nicht? Wenn die großteils gar nicht einschätzen können, ist der überhaupt gut, ist der nicht. Bei mir ist ja wirklich jahrelang über das geredet, ja, der geht dann ins Auto, ist nur 3 Monate in Serbien, ist nur 4 Monate dort. Die wissen aber, ich war ja schon einmal bei Sky und habe das einmal schon versucht zu erklären, die Leute wissen gar nicht im Ausland, was da rundherum, da werden andere Fäden gezogen. Da entscheidet ein Mann und nicht ein Kuratorium oder ein Präsidium, sondern da ist ein Mann der Häuptling, und wenn es den heute so, wie es mir in Albanien passiert ist, der sagt mitten unter dem Gespräch, gehen Sie. Und ich habe gemeint, ich soll jetzt rausgehen und wir reden morgen weiter. Da wird der gemeint, nein, ich bin entlassen. Das muss da mal passieren. Also das gibt's ja bei uns in Österreich oder in Europa gar nicht. Also da wird zumindest einmal normal geredet oder sonst irgendwas. Aber das, was der Frell angesprochen ist, und da möchte ich auch einhaken, ist natürlich diese neue Spielergeneration. Nicht nur, dass es jetzt von Akademie kommt, aber die Zeit bleibt nicht schön, wenn ich es nur ein bisschen vielleicht so erklären. Wenn man von dieser natürlichen Bewegungslehre spricht, die haben, ist halt eine andere Zeit. Also heute wird denen Spielern mit 18 Jahren das beibracht, was du früher eigentlich in der Freizeit dir erlernt hast. Wir können aber die Zeit nicht zurückdrehen. Das wird auch nicht mehr, weil heute viel mehr Lernstoff ist. Ich habe das gesehen, wie ich da beim Wiener Fußballverband die Mädchen trainiert habe. Das sind 12-, 14-jährige Mädchen. Die kommen um 3:30 hektisch zum Training, freuen sich aufs Training und fahren nicht schnell noch ein Training haben, weil sie noch Aufgaben machen müssen. Also diese Zeit muss man auch irgendwo verstehen. Aber
du warst nie in der Schule, oder? Du warst nie in der Schule, oder? Du hast immer nur Kind.
Naja, ich war schon, aber um die Zeit zum Beispiel, jetzt haben wir Juni, da hat man mich selten angetroffen. Im Winter ist es ja kalt draußen gewesen. Nein, aber es wird praktisch einer das Laufen beibracht oder das greift man. Ich habe es einmal ganz hart einmal gesagt, sag zu einem Buben heute, mach einen Purzelbaum. Ein ganz ordinärer Baum. Die wissen nicht einmal, wie ein Purzelbaum geht. Das ist einmal das Erste. Und da reden wir jetzt aber dann von Sachen, was eigentlich von der Bewegungslehre ja schon längst drinnen sein wird. Und einer wird ja auch der Fußball immer erklärt, wie was haben. Man lässt sich gar nicht mehr selbstständig Fehler machen, selbstständig erlernen das Ganze. Das sind natürlich Punkte, wo man die Uhr nicht mehr zurückstellen kann, die Zeit nicht mehr zurückstellen können. Und was auch mir in den letzten Jahren extrem aufgefallen ist, auch zu Rapid-Zeiten schon, wenn du die Spieler vielleicht gesagt hast, so jetzt damals 24, 25 Spieler, wer hat denn gestern das Europacup-Finale gesehen? Und dann sagen fünf, ich habe es gesehen. Wir könnten jetzt eine Umfrage machen, zum Beispiel, wer schaut sich die EM-Spiele an? Ich hoffe, die Journalisten erschrecken nicht. Also es wird auch dieses Fußball schauen, dass du gesagt hast, der Frell, weißt du noch, wenn du früher gesagt hast, wer ist der rechte Verteidiger von Red Bull Salzburg oder sagen wir es jetzt heute nicht mehr Salzburg oder von Rapid, heißt das, wie es da bis dahin aus sagen können. Heute wissen die Spieler nicht mehr, wer ist jetzt der rechte Verteidiger von Blau-Weiß Linz. Ja. Bin ich mir hundertprozentig überzeugt, weil ich habe es ein bisschen so ab und zu getestet bei uns und dann kommst du drauf, die wissen nicht. Das wird aber leider einer in der Akademie schon überall erklärt, hoppala, der und der ist das und es wird aber nicht mehr auf das eigene, auf das Ich, dass sie selber selbstständig was lernen. Ja, drum sind diese sogenannten, wie es zu unserer Zeit sagt, Käfigkicker, werden schon langsam in dem Sinn, halt, weil es einfach auch zeitlich vielleicht nicht geht und auch von Akademien her, werden natürlich mit der Zeit aussterben. Darum muss man auch froh sein, wenn man so einen Spieler hat, würde ich sagen, bei Rapid. Ich sehe ihn noch nicht so weit, aber ist ein guter, der Demir, absolut, wo man sagt, das ist sicher noch so ein Nachverschnitt von Wele Kafler, Korkmaz, ein Käfigkicker. Guter Fußball, absolut. Und ich hoffe, dass er seinen Weg macht. Aber da gibt es genug andere. Aber leider fällt das halt in die Akademie halt als eine.
Ja, definitiv spannendes Thema, war sehr viel dabei, wie ich finde, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch interessiert bei Ihnen. Sie sind schon sehr damit beschäftigt, eben den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. Am 21. Juni, sprich kommenden Montag, ist Trainingsbeginn. Markutz und Russek, die sind weg, das ist fix. Moser, Maciejewski, Straudi und Timossi Andersson, die Leihspieler. Möchte man die alle vier, so gut es geht, halten? Gibt es da Möglichkeiten oder... Können Sie da schon irgendwas vermelden? Gibt es da gar keine Möglichkeit? Zum Beispiel bei Straudi habe ich schon gehört, auf den möchte Bremen dann in der zweiten Bundesliga setzen. Was ist da der Stand der Dinge?
Straudi, also erstens, die erste ist einmal, dass ich momentan noch keine Meldung abgeben kann. Matthias Imhoff arbeitet mit Manni Linzmeier und mit mir, wir arbeiten jetzt rund um die Uhr wegen der Kaderzusammenstellung. Beim Straudi habe ich gestern gehört, schaut es ein bisschen jetzt wieder vielleicht eventuell besser an. Straudi hat sich natürlich aufgrund, da sieht man, wie Fußball im Lauf. Der Herbert Paul verletzt sie leider im Hornspiel gleich nach zwei Runden und Straudi kommt auf einmal auf diese Position und spielt eine sehr, sehr starke Rückrunde, muss man sagen. Und da hat sie dann natürlich im Fokus für Werder Bremen geschossen. Wird man sehen, wie es mit Straudi ausgeht. Bei den anderen, glaube ich, wird noch daran gearbeitet. Aber es geht ja nicht nur um diese Spieler, sondern wir müssen sich auch natürlich auf der einen oder anderen Position, müssen wir natürlich auch mit der Erfahrung kommen. Und da müssen wir sie auch dementsprechend verstärken. Es ist natürlich so, dass, glaube ich, ob jetzt der Karpfenteich riesengroß ist, also du wirst ja tagtäglich konfrontiert mit Anrufen und den Spieler und also europaweit muss man ja wirklich sagen, es wird halt für uns das sei die vier, fünf guten Karpfen aus diesem Teich raus zum Fischen und da muss man halt auch das glückliche Händchen haben und das ist nicht so einfach, nicht?
Ja, Turgay Gemecibasi, ist das so ein Spieler? Matthias Imhoff hat ja auch gemeint, das ist, glaube ich, wenn ich es richtig zitiere, ein geiler Spieler, hat er gesagt. Wäre das so einer?
Also er hat in die Spiele, also was er bei Blau-Weiß Linz gezeigt hat und auch in dem direkten Duell, wo er mir einmal dann gesehen hat, er hat diese Qualität, diese Vorzüge, die was wir gesucht haben und es freut mich auch, dass er sich dann schlussendlich für uns entschieden hat.
Ja, und was man so hört, Mario Sonnleitner, der soll sich angeboten haben, ist der Thema, beziehungsweise Nikolaus Wimmer, der Verteidiger von Blau-Weiß Linz?
Also von Mario weiß ich eigentlich nichts. Ja, das erste Mal muss ich sagen, ich weiß nicht, ob da, was ich woanders bin, aber Mario Sonnleitner weiß ja jeder, habe ich damals zu Rapid geholt von Sturm Graz und man sieht, wie lange das er dort gespielt hat, muss man ihm gratulieren für diese Zeit, was er da erreicht hat. Und aber sonst kann ich dazu eigentlich nichts sagen.
Ja,
und bei Wimmer wird es oder so sein, da geht es um Ablösesumme und ich denke, wenn Blau-Weiß Linz und Klagenfurt sich da einigen könnten, wäre es natürlich ein schöner Zug.
Also sieht wahrscheinlich recht vielversprechend aus, interpretiere ich jetzt einmal so. Alfred, nach dem Aufstieg ist das ja immer so ein Thema. Inwiefern verändert man das Team, setzt man auf die Spieler, die eben den Aufstieg geschafft haben? Peter Packold hat schon gesagt, es geht darum, eben dann diese vier guten Fische eben zu finden im Teich, wo man da eben fischt. Wie viel Veränderung, glaubst du, tut den Kärntnern gut? Peter Packold weiß das sicherlich am besten, aber man braucht dann schon auch etwas mehr Breite im Kader, was die Bundesliga betrifft, oder?
In den meisten Fällen ist man ja nicht handelnder in dieser Angelegenheit, weil es zum einen Verträge gibt, die vielleicht auslaufen und dann nicht mehr verlängern werden von Spielerseite. Zum anderen gibt es dann Vorstellungen von den Beratern der Spieler, die vielleicht nicht erfüllbar sind. Im Großen und Ganzen hat man natürlich eine klare Vorstellung als Trainer, wie soll der Kader und das Team in der neuen Saison ausschauen. Aber es gibt Bedingungen, die man selber nicht beeinflussen kann. Deshalb jetzt irgendwie in irgendeiner Form etwas zu prognostizieren, das ist unseriös. Ja. Also ich denke, Imhof und auch Backholt werden sicher in dieser Hinsicht sehr viel zu arbeiten haben, ein Team so zu formieren, mit dem sie dann auch zufrieden sind, weil vieles liegt eben nicht in ihrer Hand.
Ja, was auch Thema ist, Peter
Backholt. Man muss vielleicht jetzt eines dazu sagen, Fredl hat das eh ganz gut an. Es gibt zwei Dinge. Entscheidet der Verein um Spieleinkäufe? Hat der Verein eine Philosophie, wie das Ganze weitertauschen? Siehe Bayern München. Bei Bayern München weiß man ja dieses Thema. Da entscheidet nicht der Trainer, welche Spieler geholt werden, sondern der Verein holt die Spieler. So hat es ja damals den Wickel gegeben, oder diese Kontroverse dann Felix Magath. Das war schon sehr lange her, aber dort hat nicht der Felix Magath bestimmt, welcher Spieler das gekommen ist, sondern Bayern München. Und das ist auch hier, oder bei einem Verein. Also, was hat der Verein für eine Philosophie? Wenn der Verein eine Philosophie sagt, wo er sagt, wir holen die Spieler, dann ist das natürlich mit dem Trainer abgesprochen, gar keine Frage. Aber trotz allem ist nicht so, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war, wo ein Trainer gesagt hat, also ich will den Spieler und kriegt 5, 6 neue Spieler. Und nach 3 Monaten, weil es nicht so laufen ist, entlässt man den Trainer und denn seine Spieler sind aber da, mit dem, was er eigentlich, und mit dem, was der Verein eigentlich vielleicht gar nicht was anfangen kann. Darum verstehe ich auch eine Handlung eines Vereines, der was sagt, na, wir bestimmen, zwar schon mit Absprache von Trainern, wenn man sie doch zusammen, aber wir holen die Leute, wo wir auch für die Zukunft was sehen. Auch wenn man natürlich auch mit dem Trainer plant, zukunftsmäßig, soll ja nicht heißen, dass der Trainer jetzt da irgendwie gefährdet ist. Aber wir haben ja in die Jahre vorher im Fußball immer Situationen gehabt, wo dann auf einmal Trainer gewechselt worden sind und der Verein hat gejammert, ja, das waren ja ein Trainer seine Spieler, die hat ja der Trainer alle geholt. Ja, und das wollen wir auch bei Austria Klagenfurt absolut vermeiden. Darum ist es ein sehr, sehr gutes gemeinsam vom Geschäftsführer, vom Geldgeber, von Matthias Imhof, von Manning Linzmeier und mir. Und wir drei dann im engeren Dings entscheiden, wer tut den Verein, der Mannschaft gut, wie können wir damit umgehen. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
Was schon auffällt, ist die Legionärsanzahl. Also da wird man wahrscheinlich dann eben die 6 Legionäre auf dem Spielbericht überschreiten. Kriegt er richtig der Annahme, dass man dann ja keine Erlöse aus dem Österreicher Topf erzielen wird? Oder was ist da die Überlegung?
Kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil es noch nicht so weit ist. Wenn es so weit ist, kann ich diese Frage beantworten, aber wir schauen natürlich schon auf einheimische Spiele. Also wir haben auch, wenn man sieht, wie viel Klagenfurter oder wie viel Kärntner, das wir im Kader haben, ohne dass ich da jetzt was sticheln will, aber wir haben mehr Kärntner als der WRC, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, da bin ich...
Das erste Derby hat schon begonnen.
Nein, das ist noch nichts mit dem. Das ist mir jetzt einfach zu eingefallen. Aber wir haben schon, wir sind ja im Frühjahr auch von einer Zeitung attackiert worden. Wir haben mehr Ausländer und was hier. Und dann ist man aber eigentlich draufgekommen, hoppala, dass viel mehr Spieler, ich sage jetzt einmal vom BRC, ja gar keine Kärntner sind, sondern eher Steirer oder sonst irgendwas. Also, ohne dass da jetzt gleich wieder auf. Vielleicht habe ich jetzt schon wieder einen Satz zu viel gesagt, dass es gleich wieder ein Duell gibt mit BRC. Der wird sehr tolle Erfolge gehabt und ist auch gut so.
Ja, was ich noch nachfragen möchte, Alexander Grünwald, der ist kein Thema mehr. Können Sie das bestätigen? Und eine ganz interessante Personalie, Philipp Hütter. Stimmt es, dass der vor der Relegation eigentlich dann schon um eine Vertragsauflösung gebeten hat? Dann wurde der Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Er hat auch als Einwechselspieler wirklich toll performt. Hat sich leider dann auch verletzt. Ich hoffe, es geht ihm wieder gut. Bleibt er jetzt bei Austria? Ich glaube,
dass die Zuschauer mich nicht lachen sehen, weil es wirklich, was im Fußball abspielt, ist wirklich. Also Grünwald kann ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe das selber nur irgendwo aus den Medien auf einmal gelesen, dass Grünwald bei uns ein Thema ist. Also genauso wie Lindl noch nicht unterschrieben gehabt hat, bei WRC hat schon Carsten, der ist in Klagenfurt, wo ich immer gedacht habe, wer hat sich das jetzt ausgedacht? Ja, eben, wer hat sich das jetzt ausgedacht? Beim Philipp ist wirklich, muss ich wirklich schmunzeln, weil Philipp, glaube ich, der war ja vorig, hat ja vorig gesehen im Sommer.
War das schon im eigentlich Sommer in der
oder im Winter? Oder im Winter? Ja, klar, ich glaube, da hat es sogar ein Foto.
Im Sommer gegeben. War das. Ja, ja, richtig.
Oder im Sommer, ja, mit Ried, wo natürlich dann der Verein natürlich nicht sehr erfreut war über die ganze Geschichte, weil wann, dann tut man sich fotografieren, wenn alles unter Dach und Fach ist, aber Philipp hat da, glaube ich, mit Ried einen Schnellschuss gemacht. Ich habe dann, es war dann auch im Winter die These, dass er eben zu GAK, ich habe dann mit ihm telefoniert, weil ich habe das Spiel damals, das Pokalspiel gesehen, live gegen den FAC, am FAC-Platz, wo Klagenfurt gewonnen hat. Da wurde er wieder eingewechselt worden, ist eine sehr, sehr starke Leistung geboten. Und dass der kicken kann, ist klar. Was da in die Jahre davor bei einem schiefgelaufen ist, kann ich schwer beurteilen. Ich habe ihn jetzt ein halbes Jahr kennengelernt, aber jetzt kommt eine Episode, dass wir 3 Wochen vor Ende der Saison waren und es hat alles eigentlich auf von seiner Seite auf Abschied links und wir gingen nach dem Training einmal so raus und es war bei einer Spielszene, wo ich dann zu ihm gesagt habe, sag ich, Philipp, warum meldest du da nicht und sagst den Spieler irgendwas? Dann trat er sich zu mir und sagt und lacht mir so und sagt, Trainer, nur 3 Wochen. Und man denkt, okay, gut. Und jetzt war ich dann überrascht, wie ich gehört habe, Philipp Hütter bleibt doch wieder. Ja. Weil er eben noch einen laufenden Vertrag hat. Ist gut. Er ist ein guter Fußballer, braucht man nicht reden. Wenn er diese Leistung, was er in diesen beiden Spielen jetzt gegen St. Pölten, und da sagen wir jetzt wieder, wenn er diese, gegen St. Pölten wieder einwechselt, ist im ersten Spiel wirklich sehr starke Elfmeter rausgeholt, dann selber eine Riesenchance gehabt hat, wo er eigentlich mit der Innenseite nur Platteln braucht in der Eck, dann steht es da schon 4-0. Und auch dann bei der Einwechslung in St. Pölten, da muss man auch einen Schiedsrichter hinterfragen, bei dieser Elfmeter-Aktion, bei
Asadi
so ein Niedergrätschen und sagen, na, der war kein Foul und vor allem wenn der Schiedsrichter beobachtet hätte, wie der Ball weiterläuft, dann hätte er gesehen, der Ball hat sich nicht einmal irgendwie in eine andere Richtung bewegt. Also klar, 11 Meter. Ich glaube, er hat noch ein Spiel dann
echt. Ja, ich habe mit ihm gesprochen.
Und von der Leistung von Philipp muss man sagen, wenn er das natürlich auch einmal von Anfang an am Platz bringt, dass er ein unheimlich technisch versierter Fußballer ist, braucht man nicht reden. Und ich wünsche es mir und ich hoffe, dass er jetzt in dieser Vorbereitung auch dorthin bringe, dass er wirklich absolut einmal sein ganzes Potenzial abruft. Das, was er aus meiner Sicht eigentlich dann im Frühjahr da nicht so abgerufen hat, wie es er eigentlich in sich hätte. Ja,
sind wir auf jeden
aber
Fall
ich freue mich, dass
sehr
er
geblieben gespannt, ist. Was sich da alles bei Austria Klagenfurt in den kommenden Tagen, Wochen tun wird. Die österreichische Bundesliga beginnt ja dann wieder am 23. Juli und bei Sky sehen Sie auch in der kommenden Saison alle Spiele live und exklusiv. Aktuell, da läuft ja die Europameisterschaft 2020, hört sich komisch an, ist aber so. Österreich hat ja sein erstes Gruppenspiel am vergangenen Sonntag, Gott sei Dank, gegen Nordmazedonien mit 3-1 gewonnen. Also der Auftakt ist geglückt. Alfred, was hat das Team in dem Spiel gut umgesetzt? Was eher nicht so gut? Wo siehst du Verbesserungspotenzial? Wie hat dir der Auftritt gefallen?
Ich möchte die Frage an den Martin weiterreichen. Zuerst möchte ich hören, was er meint, bevor ich meine Stellungnahme mache.
Ah, perfekt. Er holt ja eine zweite Meinung.
Ja, fast eine zweite Meinung. Oder willst du mir unbedingt widersprechen? Also meine Meinung ist, dass es ein unangenehmes Spiel war, weil die Erwartungshaltung so groß war und in Österreich ohnehin, dass man Nordmazedonien schlagen muss. Und ich finde, so wie das Spiel gelaufen ist, hat sich Österreich hochverdient diesen Sieg geholt, weil ganz ehrlich, die Mazedonier hatten eine Chance und das war in der zweiten Spielhälfte, weil das Tor, das sie erzielt haben, das war, natürlich war es dann eine Chance, aber dank vieler österreichischer Fehler. Und ich glaube, dass die Österreicher, man hat es gesehen, mit dem 1-0 selbstsicherer waren. Da gab es die Chance von Kalajdzic und nach dem 2-1 auch dieses Spiel sogar noch höher hätten gewinnen können. Insgesamt also glaube ich, dass es eine gute Leistung war, denn das erste Spiel, wir haben es gesehen, es ist immer unangenehm, es ist immer schwierig für alle Mannschaften, Stichwort Polen, wo man dann auch gegen die Slowakei verloren hat. Ich glaube, das ging darum, wie wir heute schon gesprochen haben, es geht auch bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft nur ums Ergebnis. Und ich glaube, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie erstens willig ist, was mich auch gefreut hat, ist, weil das ist ja auch sehr oft abgesprochen worden, es ist offensichtlich ein Teamgeist da, den habe ich auch gesehen, in vielen Situationen, gerade dann auch beim Torjubel, nach dem ersten und vor allem auch nach dem zweiten Tor. Über das dritte Tor beim Torjubel können wir ja extra noch reden. Aber ich finde, also das waren für mich zwei Argumente, wo ich sage, bin eigentlich positiv überrascht, ein wenig, aber vor allem auch positiv gestimmt, was die weiteren Spiele betrifft. Also für mich ist das Achtelfinale praktisch jetzt fix. Die Frage ist halt, auf welchem Platz.
So, Alfred bitte. Genau.
Leg los. Ja, also stimme mit den meisten zu, wenn nicht eigentlich auch mit allen, möchte nur eine Sache ergänzen. Man hat immer gerätselt, mit welcher Mannschaft Franco Foda in dieses Spiel gehen wird, vor allem personaltechnisch. Und es war immer auch die Debatte, wenn wir uns erinnern, auf welcher Position wird David Alaba spielen. So, und jetzt haut er ihn plötzlich ins Abwehrzentrum. Mit dem hat einfach niemand gerechnet, obwohl er natürlich bei Bayern das schon gemacht hat, keine Frage, und sogar sehr gut. Dann muss man schon sagen, das war sehr kreativ, vor allem aus einem Grund. Punkt A, man konnte davon ausgehen, dass Nordmazedonien nicht unbedingt jetzt sehr viele Angriffe machen wird. Ja. Es wird vielleicht Umschaltsituationen geben, aber prinzipiell wird Österreich im Ballbesitz sein. Und da war die Frage, wer kann das Spiel von hinten eröffnen? Und ich denke, der David Alaba mit seinem Fußballverstand und seinem Können war genau die richtige Antwort auf diese Problemstellung. Das heißt, der Gegner wird nicht zu viel angreifen, aber wir werden von hinten viele Ballaktionen eröffnen müssen. Und das hat enorm gefruchtet, weil ich denke, dass viele dieser Pässe, die der David gespielt hat, sehr intelligent waren. Und der zum 2-1 war Weltklasse oder noch ein Stück drüber. Das heißt, Franco Foda hat ein großes Risiko genommen, unter Anführungszeichen, und es ist voll aufgegangen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die das schon vorher geahnt haben, dass vielleicht das die einzige Antwort ist, wenn ich an Peter Bakul denke, der das vielleicht auch schon antizipiert hat. Ich war überrascht, dass er Alaba nicht auf die Mittelfeldposition, nicht auf die Zehnerposition, sondern eben dorthin gestellt hat, wo er gespielt hat. Und das ist die größte Erkenntnis. Franco Foda hat diesmal eine hervorragende Idee gehabt und ist vielleicht auch über seinen Schatten gesprungen.
Ja, und ein Satz nur ergänzend. In der 70. Minute finde ich auch den Wechsel Hinteregger Alaba, dass Alaba eben dann auch noch über die linke Seite mehr kommt und dann ist ja auch das Tor gefallen. Also das war ja auch eine taktische Veränderung während des Spiels.
Das sagen ja viele, dass Hinteregger und Alaba einfach die Positionen tauschen sollen. Peter Parkholt, wäre das dann die ideale Formation? Denn da kann Alaba dann seine Schnelligkeit auf der Seite etwas ausspielen, die präzisen Flanken, das ist eben eine Waffe. Wäre das dann vielleicht noch...
Ich hab's ja in meiner Heute-Kolumne, habe ich ja damals diese Aufstellung ja schon gehabt, ja, dass Alaba im Mittelfeld spielt. Das Überraschende war in dem Sinn, dass er hinten mit Dreierkette begonnen hat, mit Alaba im Zentrum. Aber durch das, dass ich, OF ist hoffentlich nicht beleidigt, aber ich habe ARD gehorcht und habe ARD geschaut.
Die haben das kritisiert?
Und die haben genau... Jetzt muss man das verstehen, weil manche Medien da in Österreich, die jubeln jetzt auf einmal und singen aber und loben und das. Nur man muss sich die Deutschen da anhören und da waren jetzt keine Tollen Durten, was dort gesessen sind, sondern schon Experten. Und die haben genau
das in der Meinung gehabt, was ich gehabt habe. Stefan Kunz hat natürlich Franco Foda in Kaiserslautern entlassen. Ja, da ist natürlich auch noch eine Kleinigkeit dahinter, ja. Weil der Kunz war der Experte bei der ARD.
Also ja, aber ich meine gar nicht den Kunst. In dem Sinn meine ich gar nicht den Kunst, weil der Kunst auf das gar nicht so eingegangen. Mir geht es einfach um das. Der Knackpunkt war, dass der David dann auf der linken Seite gespielt hat und nicht im Zentrum selber. Weil im Zentrum, das hat zwar alles gut ausgehört, erste Halbzeit, dass er im Zentrum da rausgespielt hat, aber nicht effektiv genug. Effektiv ist er geworden, wie er genau die Position gespielt hat, die, was er jetzt jahrelang bei Bayern München gespielt hat, jahrelang auf dieser Halbposition, entweder aus Innenverteidiger oder aus linker Verteidiger. Und das ist ihm jetzt zugute gekommen. Das, was ich die ganze Zeit kritisiert habe, ist eigentlich das, wir haben jetzt da, glaube ich, 4 Jahre mehr oder minder hart ausgedrückt verschissen, dass wir für den David die richtige Position gefunden haben. Völlig unnötig. Warum hat man David nicht die ganze Zeit dort hingestellt, wo er eigentlich für uns die größte Stärke ist? Darum war ich auch nicht einverstanden mit dem Satz von Franco Foda, wo der Franco gesagt hat, David hilft uns auf jeder Position. Na, was macht der David Alaba auf der rechten Seite? In dem Spiel gegen, wo war das jetzt da, wo man da auswärts?
In England, oder?
Letzte Auswärtsspiel?
Das Testspiel
in England. Das letzte Testspiel da auswärts. England. Wo er auf der rechten Seite auf einmal aufgetaucht ist. War England. Ich glaube England. Ich glaube sogar, dass er England war. Also unverständlich. David Alaba ist Weltklasse-Spieler geworden auf der Position, wo er bei Bayern München war. Natürlich hat er dort andere Mitspieler, muss man auch dazu sagen. Dort, wo alles wirklich schon fast blind funktioniert, von den Abläufen und her, und hat auch natürlich auch andere Mitspieler. Aber er ist Weltklasse geworden auf dieser Position, linker Verteidiger, linkes Mittelfeld oder linker Innenverteidiger. Und umsonst halt nicht Real Madrid an David Alaba, weil das muss man auch einmal klar sagen. Also Real Madrid halt nicht an David Alaba aus Zehner. Da ist der Modric. David falsch am Platz, sondern die holen ihm auf diese Positionen alles, was da links behaftet ist. Und das hat der zweite Halbzeit für mich wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und da gebe ich Ihnen Frell recht, diese Alar, wenn man sich als Fußballer dieses anschaut, diese Flanke, wie er diese Flanke zieht, um diese drei, man muss sich das einmal im Bild einmal festhalten, wie er um diese ersten Weißen herumschießt, die waren so Dreier gestaffelt und wie er den Ball um den zieht und Michael Gregoritsch richtig da eingelaufen ist. Aber man sieht einfach, dass der David von der Spieleröffnung, von der Ruhe am Ball, von der Cleverness, was der da in den Jahren bei Bayern München gelernt hat. Und da ist auch seine Stärke und ich hoffe, dass er diese Position jetzt weiterhin bezieht.
Wetten leicht gemacht mit Kasumo. Das österreichische Nationalteam ist ja am vergangenen Sonntag mit einem historischen 3:1-Sieg über Nordmazedonien in die Europameisterschaft gestartet. Am Donnerstag geht's in Amsterdam nun für die Elf von Franco Foda gegen die Niederlande weiter. Sollte das ÖFB-Team auch das zweite Spiel gewinnen, gibt es auf kasumo.com das 6,4-fache für ihren Einsatz. Und für den Tipp, dass Österreich ja nicht verliert, gibt es immerhin noch das 2,4-fache und ein Treffer von Marko Arnautović bringt dieses Mal sogar das 4,6-fache des Einsatzes. Und unter dem Menüpunkt Euro 2020 finden Sie auf kasumo.com hunderte Wetten zu allen Spielen der Europameisterschaft. Zudem gibt es bei einem Klick auf den Live-Button noch zahlreiche Wettmöglichkeiten, spannende Wettmöglichkeiten während der Spiele. Da ist auf jeden Fall etwas für Sie dabei. Und klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes, sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Kasumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück bei Ihrer Wette.
Aber ich glaube, die Überlegung von Franco Foda war, um das vielleicht auch nur abzuschließen, war, dass Alaba mehr Ballkontakte natürlich hat, wenn er im Zentrum spielt und nicht Hinteregger, wie in den letzten 20 Minuten. Das ist das eine, weil die Spieleröffnung hat ihn ja auch bei Bayern in dieser Position in der Innenverteidigung ausgezeichnet. Und das zweite ist, ich glaube, wir sind uns einer einig, wenn ich sage, der Martin Hinteregger bei seinen Qualitäten, er ist halt manchmal ein bisschen so ein Schlamperter. Ja, und das hat man auch gesehen beim Ausgleichstreffer. Und ich glaube, da war auch die Sicherheitsvariante. Alaba im Zentrum, Hinteregger daneben, Dragovic und später.
Bei Martin, ich muss dich da korrigieren. Er spielt bei Bayern München trotzdem auf der linken Position, weil er hat entweder mit Süle oder mit
Bohr
an rechts muss daneben. Also da spielen sie mit zwei.
Ich wollte nicht sagen, ich glaube, dass der Franco da eher die Überlegung gehabt hat, dass der Alaba da noch einmal die Sicherheitsvariante ist, weil er daneben eben hat. Den Hinteregger, ja. Dragovic, ich finde übrigens, dass der Linhardt hervorragend gespielt hat in der zweiten Hälfte. Und das war dann das Risiko aufgrund des Spielstandes 1:1 zu sagen, so, jetzt müssen wir das changen, jetzt geht der Alaba mehr auf links, weil wir immer ein Tor brauchen. Aber wenn das jetzt 2:0 gestanden wäre, dann hätten die 90 Minuten so durchgespielt, bin überzeugt davon.
Ja, sehr spannend. Vor allem, weil der David natürlich eine enorme Geschwindigkeit hat. Er hat eine enorme Schnelligkeit. Der Martin ist eher vielleicht der Spieler am Mann, der was aber auch eine gute, sehr gute Geschwindigkeit hat, aber vielleicht im Zentrum beim Austauschspielen doch nicht diese Lösungen vorfindet, was der David vorfindet. Ne?
Ja, eben. Sehr spannende Personalien. Eine sehr spannende Personalie ist natürlich auch Marko Arnautović. Wir kennen die Geschichte, da hat's, ja, hat sich entschuldigt, Wortwahl nach seinem Treffer zum 3:1, untergriffige Wortwahl, hat aber klar und deutlich erwähnt, dass da nichts Rassistisches dabei war, dass er kein Rassist ist. Ja, Emotionen, sagt man, auf dem Spielfeld, die gehören eben dazu. Alfred, Wortgefechte mit seinem Gegenspieler hast du wahrscheinlich auch geführt und dann gibt man sich nach dem Spiel die Hand und aus und fertig. Oder Alfred, verstehst du da jetzt die ganzen Diskussionen drumherum und Marko Arnautović hat sich auch entschuldigt. Aber Nordmazedonien hat schon bei der UEFA deponiert, dass sie eine Strafe für Marko Arnautović verlangen.
Ich denke, du verwendest einen falschen Ausdruck. Das heißt nicht, Marko Arnautović hat sich entschuldigt. Niemand kann sich selber entschuldigen. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Bitten. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied, weil ich hau die an in die Goschen und sage, na, tut mir leid, das geht ja nicht. Das ist ja, was ist das?
Ich würde die Entschuldigung nicht annehmen.
Nein, das ist ja auch kein, ich könnte nur sagen, bitte, nicht, ich habe. Entschuldige, das wollte ich nicht. Ja, also das ist immer das festzuhalten. Arnautović kann nur um Entschuldigung bitten und dann ist die Frage, wie reagiert derjenige, der eben A, beleidigt worden ist oder was auch immer. Und da sehen wir jetzt vom Verband, wie du sagst, dass es eine Forderung gibt. Nur die UEFA, glaube ich, hat keine Untersuchung noch in die Wege geleitet. Also irgendwie ist das eine Sache, die mir scheint, dass die UEFA eher unter den Teppich kehren will. Aus dem Grund, weil we care about football. Wir wissen alle, die große Rassismus-Debatte, die die UEFA ja auf ihre Fahnen geheftet hat, den Kampf gegen den Rassismus. Und da würde so eine Sache bei der ureigenen Veranstaltung, wenn das wirklich der Fall ist, ich weiß es nicht, ob es so ist, das kann nur Arnautović selber wissen, würde natürlich für das Image der UEFA kein gutes Licht werfen. Daher glaube ich, wir werden da nicht viel Wind noch weiter sehen.
Ja, Peter Parkholt, wie schwierig ist das auch als Trainer, die Situation von Marko Arnautović? Man weiß, er war verletzt, ist von der Physis und von der Fitness her noch nicht bei 100%, aber er ist eben definitiv ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Das hat er jetzt wieder auch gegen Nordmazedonien bewiesen. Muss man ihn jetzt eigentlich schon fast von Anfang an bringen oder ist er als Joker derzeit vielleicht sogar wertvoller für das österreichische Nationalteam?
Das kann nur der Teamchef entscheiden, weil der sieht ihm jetzt jeden Tag, wie fit dass er ist, wie gut ist er drauf, dass er natürlich der Spieler ist, der was auch in gewissen Momenten den Unterschied macht, ist unumstritten. Aber natürlich diese lange Spielpause seit November eigentlich in China und dann ist die Verletzung jetzt dazugekommen und das wirkt schon ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. Und das kann aber wie gesagt nur der Franco Foda selber entscheiden, weil er sieht ja, wie was war. Und dann kommt jetzt natürlich auch gegen Holland kommt natürlich jetzt ein Gegner,
am Donnerstag,
die natürlich schon Fußball spielen wollen, wo auch, sage ich, Kalajdzic seinen Raum bekommt, den, was er eben gegen Nordmazedonien nicht bekommen hat. Der braucht auch ein bisschen am Platz zum Spielen, weil er ein gutes Spielverständnis hat und ist aber trotzdem dann im Strafraum gefährlich. Wie gesagt, also diese Entscheidung ist für den Franco sicher, wird Dolling, inwieweit der Marco schon fit ist. Und dieses ganze Theater, was da jetzt gemacht worden ist, klar, eine Zeitung, schreibt jetzt der ausländische, der schreibt angeblich, was er gesagt haben soll. Ist natürlich nicht schön, was er da sagt, weil.
Ja, was hat der andere Spieler so vorher zu ihm gesagt, möchte ich nicht wissen. Nicht? Weil da ist ja, das ist ja logisch, dass dort schon einiges besprochen wurde.
So ist es nicht, aber nur das, was angeblich der Marco gesagt hat, anders gesagt, wenn ihm der Spieler das sagt, hätte der Marco vielleicht auch anders reagieren, wenn das so stimmen würde. Aber hin und her und jetzt, ich glaube, Peter Schöttl hat es jetzt irgendwie eh gesagt, jetzt soll man das wieder ruhen lassen. Einzige, was ich halt sage, ja, aber weil der Peter halt gesagt hat, das haben wir schon vor 30, 40 Jahren gesagt, gebe ihm recht, aber wie sich halt die Zeit auch so geändert hat, hat sich auch diese Zeit geändert. Wenn man heute von man darf ja unser andersfarbigen Spieler, da gibt es ja tagtäglich jetzt schon immer, man muss schon als Trainer wirklich heute aufpassen und was man wie man diese Spieler nennt, ohne dass man da Gefahr läuft, irgendwie dann in ein anderes Licht gestellt zu werden. Darum muss der Peter da auch jetzt mit dieser Meldung aufpassen, man soll das jetzt wieder ruhen lassen. Natürlich kommt das im Fußball immer wieder vor und ich glaube auch dass die UEFA da überhaupt nichts dagegen machen wird und auch irgendwelche Sanktionen. Das ist ein bisschen hoch hergegriffen, dass da jetzt auf einmal Mazedonien sagt, wir müssen da irgendwas ein Exempel statuieren. Das ist gegessen und Ausschluss passt da.
Ja, apropos.
War zwar nicht schön von Marco, leider, was er gesagt hat, wenn es so stimmt, wie es diese Zeitung ist nicht lustig, wenn da das einer, und das einer da sagt, ich kenne diesen Ausspruch, was da getätigt worden ist. Man ist ja wirklich so, man hört den leider öfters, auch von anderen Nationen, hört man diesen Satz. Ich habe einmal schon, deswegen muss ich wirklich einmal große Probleme gehabt, wie mir das gesagt worden ist, weil ich das natürlich nicht auf mir sitzen lasse. Ne?
Ich kenne mich nicht aus, um was geht's da?
Na, du bist der Burgenlandler, was der da ist.
Nein, ich bin ein Niederösterreicher.
Tolles Volk.
Der Burgenländer in der Runde, der bin ich.
Was sagt da der Steirer dazu?
Yes, das machen wir. Ich enthalte mich der Stimme. Gut. Ich verstehe euch nicht.
Ja. Lassen wir das so einmal stehen, aber leider ein ganz furchtbares, eine schlimme und furchtbare Szene bzw. Sache war der dramatische Kollaps von Christian Eriksen, der Däne. Der musste auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Es geht ihm glücklicherweise den Umständen entsprechend gut. Er ist stabil, möchte verständlicherweise natürlich wissen, was genau da mit ihm passiert ist. Es gibt Untersuchungen. Er hat sich auch schon wie einem Statement aus dem Krankenhaus gemeldet. Das große Thema dann natürlich auch im Anschluss, das Spiel Dänemark gegen Finnland wurde nach einer langen Pause fortgesetzt. Die Spieler haben mit Eriksen gesprochen, der wollte, dass weitergespielt wird. Alfred, wie siehst du diese Entscheidung? Können das die Spieler unter diesen wirklich furchtbaren Umständen, anders kann man das nicht sagen, überhaupt entscheiden? Hätte man nicht sagen müssen, das Spiel wird definitiv nicht fortgesetzt. Macht man es sich da vielleicht mit dem Argument auch zu einfach, Eriksen wollte, dass weitergespielt wird, denn der kann ja das auch nicht wirklich dann im vollen Bewusstsein entscheiden. Das ist ja eine unglaubliche Situation.
Ich denke, der Ball liegt ganz klar bei der UEFA. Die UEFA hat für so einen Fall eigentlich keine Richtlinie, wie man damit umgeht. Ja, also das hat man dann auch gemerkt im Zuge des Ganzen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, so einen Fall von den unmittelbar Beteiligten sozusagen entscheiden zu lassen, wie man weitermacht. Also Finnland hat sich bereit erklärt, schön, Dänemark hat sich bereit erklärt, weil sie wollten dann für Eriksen spielen. Eriksen hat gemeint, sie sollen weiterspielen, was man jetzt im Nachhinein alles so hört. Ich glaube, es muss eine höhere Stelle geben, die so einen Fall weiß, was zu tun ist, weil ehrlich, ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das an irgendeinem, der dort im Stadion war, von den beteiligten Spielern spurlos vorübergegangen ist. Und entsprechend diesem Umstand würde ich echt dafür plädieren, die UEFA hat so viele Dinge, die sie kontrollieren kann, ob einer ein Pickel trägt, das nicht zulässig ist, ob die Ukraine ein Trikot tragen darf, das, weil Russland protestiert, etc., etc., etc. Das heißt, sie kümmern sich eigentlich schon um alles von A bis Z, aber unter dem Buchstaben N, wie Notfall, steht einfach nichts. Und das ist der Punkt. Hier muss endlich, und zwar jetzt sofort noch nachgebessert werden, weil was passiert, wenn übermorgen dasselbe passiert? Also
ja. Und es war ja auch leider nicht das erste Mal der Fall. Und deswegen
ja, eben, kann man es da gibt Vorfälle und
vorbereitet sein. Genau, und es gibt einen Notfallplan.
Ja, aber jetzt anders
gehandelt.
Wie hättest du weiter entscheiden sollen? Egal, ob jetzt die UEFA oder der Spieler des Servers entschieden hat. Freilich geht als Spieler in die Situation ein. Okay, die UEFA bricht das Spiel ab und sagt, wir spielen morgen um 12 Uhr.
Weil ja, das muss war das ja, sein? Ich, muss das Spiel am nächsten Tag um 12 Uhr stattfinden? Kann man dann
nicht einfach sagen? Es hätte ja nachgespielt, aber anders gesagt. Es ist ja dann auch so, ob es jetzt am nächsten Tag um 12 Uhr oder zwei Tage später, weil ich glaube ja so, der Vorfall ist eh schlimm genug, aber es ist einfach auch so, spiele am nächsten Tag um 12 Uhr. Wie viele Stunden hast du geschlafen in der Nacht?
Aber warum nicht drei Tage später, damit die Spieler das vielleicht
verarbeiten können? Drei Tage später, hast du drei Tage lang in den Medien immer das Thema, ist jetzt gesund, ist eh alles in Ordnung und du beschäftigst dich drei Tage mit diesem Ganzen weiter. Ich glaube, dass das mehr belastend ist, dass das mehr belastender ist, als wie diese Entscheidung, durch das, dass er beim Anspruch war, dass er selber gesagt hat, spielt aus wie diese Entscheidung, wir spielen in 3 Tagen oder wir spielen am nächsten Tag. Es ist, ich glaube, wir nicht die absolute. Ich stelle mir auch nicht, das war die richtige. Aber es wird keine richtige, es kann nicht.
Es gibt eine Möglichkeit.
Warum soll die UEFA entscheiden?
Ich sage da welche. Das, was wir da gesehen haben, ist wirklich ein absoluter Notfall. Und nachdem der Turnierplan so eng ist, ist dieses Verschieben um 2 oder 3 Tage sowieso nicht möglich. Also das ist ja praktisch nicht möglich, ja, weil ja schon wieder das nächste Spiel auf dem Programm steht.
Ja, und machst du das aber einen halben Tag später, beschäftigst dich, glaube ich, noch mehr.
Nein, was das Spiel bedeutet, ist abbrechen, dann gibt es sowas wie bei Versicherungen die höhere Gewalt oder wenn du bei Wettanbietern spielst und es wird abgesagt, dann wird das Quote 1,0 gelegt. Das heißt also, dieses Ereignis ist nicht bewertet im Sinne normaler Wertung, sondern dann, wenn es so einen Notfall gibt, ein Spiel wird abgebrochen, 0-0, jeder einen Punkt.
Ja. Ja, okay. Das ist, hätte gleich vorher sagen, hätte schon vor 3 Minuten sagen können, hätten wir jetzt nicht um das reden können.
Aber der Alfred hört uns auch gerne zu und ist an anderen Meinungen interessiert. Das zeichnet ihn ja auch aus. Ja, aber nein, um das abzuschließen, es ist ein unglaublich schwieriges Thema und natürlich auch auf diesem Wege gute Besserung an Christian Eriksen und auch dem dänischen Nationalteam und seiner Familie und den Angehörigen, dass es da dann eben wieder bessere.
Darf ich vielleicht einmal kurz einmal dazu was sagen?
Aufwärts geht. Ja, bitte, Peter Packholt.
Wir haben das einmal mit Swarovski Tirol einmal am eigenen Leib erlebt. Damals bei einem Hallenturnier im Winter mit Bruno Petzer. Leider auch sehr früh verstorbener, sympathischer Mitspieler und ein toller Spieler überhaupt. Wir haben damals bei einem Hallenturnier, ich glaube in Heilbronn, ist wurscht, in Deutschland auf jeden Fall. Und wir spielen einen Angriff in dieser Halle und hinten macht es einen Pumperer. Und Bruno ist auch in den umgefallen und unser Masseur, leider auch, früh zu früh verstorbener Hansi Neuner, hat die Situation damals bei ihm erkannt. Und der Bruno wäre beinahe an seiner eigenen Zunge erstickt, weil er die Zunge verschluckt und der hat ihm da müssen da reinfahren, hat ihm das rausgeholt und war aber dann wieder da. Ja? Und da sind wir jetzt wieder bei denen, wir haben das Turnier ganz normal weitergespielt. Mhm. Und Monate später ist es wieder passiert in Wartens. Beim Aufwärmen fliegt der Bruno auf einmal wieder um. Wieder das wird dann in eine Spezialklinik gekommen, weil eben auch das untersucht und ist, glaube ich, dort über Wochen gelegen, hat überhaupt ist zurückgekommen mit einem normalen, ohne irgendwelche Werte, ohne irgendwelche, man hat nicht gewusst, ist irgendwas oder und dann passiert es eben dann damals beim Eishockeyspiel, leider, und fliegt damals dort an der Bande um und verstirbt leider dort. Also das möchte ich jetzt nur so erwähnen, weil eben diese Situation da mit den Spielern war. Also damals hat es eigentlich auch das noch nicht gegeben, so wie du meinst, im Fredl. Wir haben dort das Turnier auf einmal weitergespielt, nicht? Und haben im ersten Moment gar nicht selber realisiert, was da eigentlich passiert ist. Nicht?
Deswegen ist es auch so wichtig, dass leider, das eben bei Christian Eriksen genau abgecheckt wird. Da gibt es auch Untersuchungen und dann hoffen wir auch, dass er dann in Bälle auch das Spital verlassen kann. Ja, um den Podcast dann noch hoffentlich auch mit Zuversicht zu beenden. Am Donnerstag, da gibt es das Spiel eben Österreich gegen die Niederlande. Martin, dein Tipp, welche Charakteristik von dieser Begegnung erwartest du? Österreich wird wahrscheinlich nicht ganz so viel den Ball haben. Die Niederlande spielen offensiven, attraktiven Fußball. Wie siehst du da die Chancenverteilung? Die Niederländer, die sind Favorit.
Ja, ist auch ein Heimspiel. Aber jetzt haben beide Teams 3 Punkte und ich glaube, es ist ein ganz anderes Spiel. Eben, wie schon erwähnt, Niederlande wird Ballbesitz haben, Österreich wird eher auf Konter oder versuchen, die Räume zu nutzen, die sich dann hoffentlich auch ergeben werden. Ich bin eigentlich optimistisch und erwarte mir ein spannendes Spiel, eben auch aus dem Grund, weil Österreich das erste Spiel gewonnen hat und dadurch nicht ganz so unter Druck steht, wie eben auch in den letzten Turnieren, wo man eben am Anfang nicht gewinnen konnte und dann brauchst du im zweiten Spiel ja also schon unbedingt einen Zähler, um nicht vorzeitig raus zu sein. Wird spannend sein, glaube auch nicht, dass es exakt dieselbe Aufstellung sein wird. Und wie ich schon erwähnt habe, gehe davon aus, dass Österreich am Ende ja auch aufsteigen wird. Und ganz interessant ist, wenn Österreich Zweiter wird, spielt man gegen den Ersten aus der Gruppe A. Das ist dann Italien wahrscheinlich. Also weiß ich nicht, ob man schon so weit denken darf. Aber das wäre dann natürlich schon eine Riesenangelegenheit. Aber jetzt spielen wir mal gegen Holland und dann gegen die Ukraine.
So ist es. Peter Parkholt, was erwarten Sie sich von dieser Begegnung am Donnerstag Österreich gegen die Niederlande? Und dann noch die Frage, wie werden Sie das Spiel schauen? Im ruhigen Kreise oder dann doch mit Freunden und vielleicht grillen?
Nein, zu Hause, ganz normal zu Hause. Also ich werde es zu Hause in Ruhe verfolgen. Für mich wird der springende Punkt sein, wie wir selber im Ballbesitz agieren. Wie sicher sind wir am Ball? Wie können wir sich lösen von dem Druck, den was vielleicht die Holländer machen werden? Wie ballsicher sind wir da? Und meine ganze Hoffnung oder viel Hoffnung setze ich eigentlich auf Marcel Sabitzer und Baumgartner. Also vor allem dieser Baumgartner gefällt mir irrsinnig gut von seiner Bewegung her, von der Schnelligkeit, von dem Dribbling her. Bleibt doch ballsicher. Marcel ist ja nicht leistbar.
Ganz einfach zu bekommen.
Nicht leistbar. Und vor allem, ich glaube nicht, dass er von der deutschen Bundesliga zu einem Aufsteiger aus Österreich geht. Das ist das Nächste. Weil der strebt noch was Höhere, noch Höhen. Zu Recht auch, weil mir gefällt der spielerisch sehr, sehr stark. Aber das wird halt sein, was wir im Ballbesitz, wie ruhig, dass wir im Ballbesitz sein können. Was können wir für Lösungen finden? Und da wird es natürlich auf die Ballsicherheit drauf ankommen, wie man die Holländer da ein bisschen aus dem Rhythmus bringen.
Alfred, dein Tipp, was erwartest du dir von dieser Begegnung? Bist du zuversichtlich gestimmt, dass Österreich ein gutes Ergebnis gelingen wird?
Ich mach's kurz. Endstand 1:1, Torschützen Weghorst Gregoritsch.
Wahnsinn! Unglaublich! Das ist einmal eine Ansage. So will ich das haben. Bitte, Peter Parkholt, bekomme ich von Ihnen?
Ich habe schon vor 30 Jahren gesagt, der Frell ist wieder so gescheit, der ist wieder so deppert, dass er so gescheit ist. Ne? Das habe ich vor 30 Jahren im Trainingslager in Israel zu ihm gesagt, habe ich gesagt, Frell, du bist wieder so gescheit, dass du wieder so deppert bist.
Ja, aber
weil da hat er wieder damals hat er philosophiert über die Sterne und was hier ist was. Also das war für uns einfach zu weit. Der war irgendwo in einer Hemisphäre da oben, der Frell. Das war für uns nicht erklärbar. Und genauso ist er jetzt.
Das ist ja 40 Jahre her. Das ist 40 Jahre her, aber Peter, dort sind nicht.
Ach, ich kann dich
beruhigen. Er ist auch bei uns gleich. Also
nein, man merkt es auch. Man merkt es auch.
Also, Peter Parkholt, bekomme ich von Ihnen ja, noch einen Tipp, was das Ergebnis betrifft?
Das Ergebnis werde ich schwer tippen können, weil da bin ich nicht so weit in der Frell. Ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel machen und dass wir vielleicht auch den ein oder anderen Spieler haben, der was so ein Tor macht, wie es jetzt gelungen ist, weil das war ein grandioses Tor, also von dieser Distanz in Winkeldorf, vom Schick.
Das Tor das des war, Jahres.
Also das ist für mich Tor des Jahres, weil den Ball so treffen, vor allem, wenn man die Flugkurve sieht, sensationell, kann man das sagen.
Besser geht's nicht. Und Martin, dein Tipp?
Aber ich erwarte mir trotzdem eine gute Leistung von Österreich, weil jetzt kann man trotzdem, ganz so wie der Martin schon sagt, ganz anders in das Spiel gehen. Früher war man immer unter Druck, weil man schon das erste Spiel verloren hat. Jetzt steht man mit einem Bein eigentlich eh schon drüber, weil ich glaube nicht, dass Nordmazedonien irgendwo 3 Punkte macht. Ne?
Martin? Ich erwarte mir ein Torfestival. Das hat man gesehen, Holland ist dann auch anfällig. 2-2.
2-2, gut, dann sage ich 3-3 wollte ich sagen.
Jetzt sag's.
Ja, ich sage 3-3 und dreifacher Torschütze. Marko Arnautovic.
Gut, ich muss eigentlich dazu sagen, ich habe das Ergebnis am Sonntag richtig erraten mit 3-1. Und ja, also ich bin da auch bei Martin. Ich bin eher auf einen höheren, weil die Holländer sind trotz allem auch immer wieder hinten anfällig und wenn uns da was gelingt, ja, ich bin auch beim 2-2.
Sehr schön. Ich würde das auch so nehmen, also das wäre zufriedenstellend vom Ergebnis her und das würde ja bedeuten, dass Österreich weiterhin ungeschlagen bleibt. Also, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Es hat ein wenig länger gedauert, aber zu Recht, wie ich finde, wir hatten sehr viele spannende Themen wieder. Peter Parkholt, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der kommenden Saison wieder in der österreichischen Bundesliga. Wir, das gesamte Sky-Team, freut sich schon darauf. Alles Gute für die Vorbereitung mit Ihrem Team und mögen Sie dann auch diese 4 Fische bekommen, die Sie sich wünschen und wo da eben gefischt wird im großen Teich.
Die Karpfen. Du meinst die Karpfen.
Die Karpfen, so ist es, ja. Also, dann alles Gute an dieser Stelle. Und
danke, danke.
Vielen Dank auch an euch und wir drücken weiterhin dem österreichischen Nationalteam.
Alles Gute, danke, ciao, ciao.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie. Auf Sky Sport Austria sehen Sie diese Woche weiterhin das Rasenturnier aus Halle, also Spitzentennis. Und am 28. Juni startet ja dann Wimbledon, das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Sehen Sie live und exklusiv, wie gewohnt, auf Sky. Auf www.skysportaustria.at geht es im Battle of Fans täglich in Challenges und Match Predictions zu Euro 2020 um tolle Preise. Zudem gibt es noch ein digitales Stickeralbum, bei dem man 6 Freimonate SkyX gewinnen kann. Sichern Sie sich Ihren SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie dann den gesamten Sport auf Sky. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es weiterhin gut und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.